Amata-e war noch nie auf der Erde gewesen und sie freute sich auf den Besuch. Sie hatte bereits mehrfach Kontakt mit Aulora de Vries gehabt, die den Zoo leitete. Die hochgewachsene Frau mit den stoppelkurzen Haaren hatte Amata-e versprochen, sie persönlich herumzuführen und ihr alles zu zeigen. Dabei war der Stolz in ihrer Stimme unüberhörbar gewesen, und wenn nur die Hälfte von dem stimmte, was Amata-e über den Tierpark gelesen hatte, hatte de Vries allen Grund dazu. Ein leises Summen riss die Mehandor aus ihren Gedanken. Ihr Blick fiel zuerst auf die kurze Warnmeldung und huschte dann nach rechts in den hinteren Bereich des Hangars. Dort war ein Abschnitt mit rötlich schimmernden Prallfeldern vom Rest des Areals isoliert. Der im Zentrum der Schutzzone verankerte Container unterlag besonderen Sicherheitsbestimmungen und das, obwohl sein einziger Insasse nicht bei Bewusstsein war. Die Positronik hatte registriert, dass die Temperatur im Innern des Containers um 1,8 Grad Celsius gefallen war. Damit lag sie geringfügig außerhalb der festgelegten Normparameter. Amata-e korrigierte manuell nach und die Meldung verschwand. Solche kleineren Abweichungen gab es öfter. Die Vetrona entstammte nicht unbedingt der modernsten Baureihe mehandorischer Walzenschiffe und das beschrieb ihren allgemeinen Zustand schon mit reichlichem Wohlwollen. Zwar hatte es der Frachter vor einigen Monaten noch einmal durch die vorgeschriebene Jahresinspektion geschafft, doch kursierten seitdem Gerüchte unter der Besatzung, dass das hauptsächlich an den guten Beziehungen lag, die Matriarchin Patralis mit dem Chef der Prüfbehörde auf Kakoma pflegte, dem Heimathafen der Vetrona. Die besondere Betonung, die dabei auf gute Beziehungen lag, ließ erahnen, dass es weniger um technische als um körperliche Belange ging. Amata-e kümmerte das nicht besonders. Solcher und ähnlicher Tratsch kursierte auf jedem Schiff und gehörte zur Handelsraumfahrt einfach dazu. Die Vetrona war ganz sicher nicht das beste Frachtschiff, auf dem sie bisher mitgeflogen war, aber auch nicht das schlechteste. Amata-e hatte das Tier, das in dem isolierten Transportbehälter ruhte, nur einmal mit eigenen Augen gesehen, während der Verladung auf dem Raumhafen von Kakoma. Man hatte ihr das zuerst nicht gestatten wollen, doch Amata-e ließ keinen Zweifel daran, dass sie die Verantwortung nur für solche Tiere übernahm, die sie vor Reiseantritt persönlich untersucht hatte. Sie aktivierte die Holokameras, die das Containerinnere erfassten. Auf den ersten Blick wirkte der braune, an manchen Stellen ins Ocker spielende und nur gut einen Meter lange Körper eher unscheinbar. Das Tier lag auf der Seite, die acht kräftigen Beine leicht angewinkelt. Das hintere Beinpaar war stärker ausgeprägt, die vier mittleren Gliedmaßen wirkten kürzer, was unter anderem daran lag, dass sie statt der tellergroßen, krallenbewehrten Tatzen der Vorderläufe eine Reihe von Saugnäpfen aufwiesen. Das breite Maul mit seinen extrem harten und scharfen Reißzähnen war geschlossen. Die beiden Nüstern der spitzen, unmittelbar unter den zwei Facettenaugen liegenden Nase blähten sich mit jedem Atemzug der schlafenden Kreatur wie die Membransegel eines mehandorischen Faltdrachens. Amata-e hatte das Tier nie persönlich in Aktion erlebt, aber die Holo-Bilder waren beeindruckend genug gewesen. Dem Frachtmanifest zufolge hatte ein Prospektorentrupp das Tier auf der Suche nach Bodenschätzen durch reinen Zufall auf einer unbewohnten Welt im Hanin-Teshak-Sektor des großen Imperiums entdeckt und eingefangen. Die Prospektoren hatten ihre Beute in einem Anflug von Sarkasmus Tupanti getauft, was aus dem Satron übersetzt so viel wie »kleiner Imperator« bedeutete. Den wenigen Aufnahmen zufolge, die Amata-e zu Gesicht bekommen hatte, war der Tupanti ein ebenso schneller wie kompromissloser Jäger. Bis die Arkoniden das begriffen hatten, war es für drei von ihnen bereits zu spät gewesen.